Professor Peter Krebs arbeitet am Institut für Siedlungs- und Industriewasserwirtschaft an der Technischen Universität Dresden, die im Bereich der Wasserforschung eng mit dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung kooperiert. Eines seiner zentralen Forschungsfelder ist Wasser in der Stadt. Bei urbanem Wasser hatte man früher hauptsächlich die Wasserver- und Entsorgung im Blick. Das ist heute anders, so Peter Krebs.
Man hat heute einen wesentlich breiteren Begriff des urbanen Wassers, der Grundwasserleiter, die Wasser liefern für die Städte, mit einbezieht, der auch die Gewässer, die letztlich belastet werden durch die Rückgabe von gereinigtem oder auch nicht gereinigtem Abwasser, mit einbezieht und wo auch das Stadtklima, also Niederschlagsperioden, Trockenperioden und auch die Verdunstung und damit das Klima in der Stadt mit dazugehören.
Seit Beginn der Menschheit wurden Siedlungen dort gegründet, wo es natürliche Wasservorkommen gibt. Das Wachsen dieser Siedlungen bis hin zur Entstehung einer ganzen Stadt ist ohne die dauerhafte Versorgung mit Wasser nicht möglich. Mittlerweile jedoch verbrauchen viele moderne Städte mehr Wasser, als vorhanden ist. Besonders deutlich wird das Problem in den urbanen Ballungsräumen Afrikas, Asiens und Südamerikas. Viele sogenannte Megacities haben schon heute über 10 Millionen Einwohner und es werden immer mehr.
Das Resultat davon ist offensichtlich unter Beijing oder unter Mexico City, das sind vielleicht die beiden prominentesten Beispiele, die mittlerweile alle kennen, sinkt der Grundwasserspiegel jedes Jahr bis zu einem Meter pro Jahr.
Die Folgen sind schon heute fatal. In den Megastädten haben viele Menschen nicht genügend Wasser. Es sind zu viele Menschen für zu wenig Wasser.
Das heißt, wir haben unhaltbare hygienische Zustände in informellen Siedlungen. Wir haben nicht ausreichend Wasser oder vielleicht nur einige wenige Stunden Wasser, gerade in diesen minder privilegierten Stadtbezirken, währenddessen die wohlsituierten Leute eher mehr Wasser verbrauchen als wir.
Die Übernutzung der Ressource Wasser in städtischen Gebieten ist nicht allein eine Frage der Einwohnerzahl. Entscheidend ist, wie viel Wasser pro Jahr erneuert wird. Es spielt unter anderem eine große Rolle, wie viel Niederschläge es gibt und wie stark die Verdunstung ist. Aber auch andere Faktoren tragen dazu bei, dass die Probleme je nach Region völlig unterschiedlich sind. Ein internationales Forschungsprojekt zum integrierten Wasserressourcenmanagement untersucht diese Probleme in Modellregionen außerhalb der Europäischen Union. Peter Krebs ist daran beteiligt und nennt einige Beispiele.
In der Ukraine ist es die starke chemische und stoffliche Verschmutzung der Oberflächengewässer und damit auch des Grundwassers. In der Mongolei ist es schlichter Wassermangel. Nicht zuletzt aufgrund des Klimawandels, der sich da besonders stark schon geäußert hat, sind 200 Oberflächengewässer ausgetrocknet, sind schlicht verschwunden. In Vietnam ist es die schnell wachsende Metropole Hanoi, die natürlich Wasser auch übernutzen wird. Wie kann man mit diesem schnellen Wachstum Schritt halten? Wo kann man das Wasser herkriegen in einer möglichst effizienten Weise? Im Mittleren Osten ist es die Wasserknappheit. Da haben wir kaum Erneuerung der Wasserressourcen durch die jährlichen Niederschläge. Und in Brasilien ist es eine Region, die an sich ausreichend Wasser hat, wo aber auch die Wasserqualität sich verschlechtert, parallel zu einem schnellen Wachstum der urbanen Region Brasilia.
Bei uns in Deutschland stellt sich die Situation anders dar. Dabei haben wir vielfach vergessen, welche Probleme wir noch vor 150 Jahren hatten. Abwasser wurde über offene Rinnsteine entsorgt und gelangte ungereinigt in Flüsse, Seen oder Grundwasser. Verschmutztes Wasser wurde zum Trinken, Kochen und Waschen verwendet und verbreitete Cholera und Typhus unter der Stadtbevölkerung. Heute haben wir Kanalisationen und Klärwerke, aber auch ganz andere Schadstoffe. Stickstoff und Phosphor stammen aus Urin und sorgen für Algenwachstum und Fäulnis. Arzneimittelrückstände und Schwermetalle belasten zusätzlich das Wasser.
Wir haben immer noch die Mischkanalisationen, die, wenn sie denn überlaufen und es gibt einen Notauslass aus diesen Kanalisationen, direkt ungereinigtes Abwasser in die Fließgewässer einleiten, allerdings nur sehr stark verdünnt. Die Schwermetalle kommen erstaunlicherweise heute zum größten Teil mit dem Regenwasser zum Abfluss, sind also Rückstände auf der Straße, die abgeschwemmt werden. Es gibt zum Beispiel Cadmium aus dem Reifenabrieb, es ist Zink und Kupfer von Dachrinnen und Fallrohren. Da ist absolut gesehen die Masse pro Jahr größer als aus dem Schmutzwasser.
Wie wichtig es ist, das Wassermanagement an die regionalen Bedingungen anzupassen, zeigt das Beispiel Ostdeutschland. Nach der Wende wurden hier Kanalisationen und Rohrsysteme erneuert. Mittlerweile sind sie überdimensioniert, denn der Wasserverbrauch in Ostdeutschland sinkt. Die Folge? Die Leitungen müssen teilweise gespült werden, um Fäulnisprozesse zu verhindern. Wichtig ist hier die Anpassung der Systeme. Der sparsame Verbrauch von Wasser kann durchaus Vorbild für andere Regionen sein, so Peter Krebs.
Also gerade wenn wir die Wasserverbrauchszahlen vergleichen von Brasilia, von Lviv, das ist in der Ukraine, und Dresden, dann verbrauchen wir in Dresden ungefähr ein Drittel des Trinkwassers pro Kopf und Tag. Und diese Ansätze, die hier auch seit der Wende zu einer Halbierung des Wasserverbrauchs pro Kopf geführt haben, die sind sehr wohl übertragbar.
Doch jede Stadt ist anders und die gesellschaftlichen und natürlichen Bedingungen bezüglich des Umgangs mit Wasser unterscheiden sich teilweise grundlegend von denen in Deutschland. Zum Beispiel sind im Mittleren Osten offene Speichersysteme undenkbar. Das Wasser würde viel zu schnell verdunsten. Und ein Entwässerungssystem beispielsweise in Hanoi muss mit Starkregen klarkommen, den es in dieser Heftigkeit bei uns nie gibt. Doch prinzipiell lassen sich viele unserer Techniken übertragen. Sie müssen allerdings angepasst werden. In einer 10-Millionen-Stadt macht eine einzige zentrale Kanalisation oder ein einzelnes Klärwerk keinen Sinn. Peter Krebs plädiert dort für mehrere kleine Einheiten, die einzelne Stadtgebiete versorgen.
Wenn man dann diese Größenverhältnisse ins richtige Licht rückt, dann ist eben unsere Erfahrung mit der 100.000er-Anlage, die für uns ja schon eine recht große ist, die aber in Megacities eine eher kleine Anlage ist, eben auch von Nutzen, um ein System auf die Beine zu stellen, das mitwächst mit dem zum Teil rasanten Wachstum in diesen Städten.
Eine solche Lösung könnte auch in Megastädten die Abwasserentsorgung und die Wasserqualität verbessern. Der übermäßige Verbrauch, die Übernutzung, lässt sich weitaus schwerer bekämpfen. Ein schonender, sparsamer und effizienter Umgang mit der Ressource Wasser ist also unerlässlich. Nicht nur in Megastädten, sondern überall auf der Welt.